HTW Campus Life.
Hallöchen, mein Name ist Annika und ich darf euch nochmal ganz herzlich hier zu einem Podcast bei Dreiklang begrüßen. Heute ist das Thema das Max Ophüls Filmfestival. Max Ophüls wurde am 6. Mai 1902 in St. Johann, einem Stadtteil von Saarbrücken, geboren. Er war bedeutender deutsch-französischer Film-, Theater- und Hörspielregisseur. Nach ihm wurde dann auch der Max Ophüls-Preis benannt. Und seit 1980 findet alljährlich das Filmfestival in Saarbrücken statt. Es ist ein Preis für den deutschsprachigen Filmnachwuchs. 43. Ausgabe fand dieses Jahr vom 16. bis 26. Januar statt in den Kategorien Spielfilm, Dokumentarfilm, mittellanger Film und Kurzfilm wurden Preise verliehen. Der heutige Podcast ist der erste Teil einer zweiteiligen Reihe und heute darf ich zwei ganz spannende Gäste begrüßen, und zwar Maurice als Jurymitglied und die Frau Böttger als Geschäftsleitung des Max Ophüls Festival, und ich beginne direkt mit Maurice. Viel Spaß! Maurice war 2018 Teil der Jugendjury und berichtet uns heute über seine Erfahrungen von damals. Also, hallo Maurice. Und ja, 2018, da warst du 17 Jahre alt. Wie wird dann ein so junger Mensch auf das Max Ophüls Festival überhaupt aufmerksam? Und vor allem, was veranlasste dich dazu, Teil der Jury sein zu wollen?
Erstmal danke für die Einladung. Ja, das ist eine ganz witzige Geschichte. Und zwar habe ich im Rahmen eines Kunstprojektes an meiner Schule ein Bild malen dürfen. Und als Belohnung dafür, dass ich dieses Bild gemacht habe, hat mir meine damalige Direktorin ein Bewerbungsschreiben für das Max Ophüls Festival für die Jugendjury gegeben. Dann habe ich mich beworben und der Rest war Geschichte.
Du sagst gerade, du hast dich beworben. Wie kommt man denn allgemein in die Jury? Also wie sieht denn der ganze Prozess aus?
Das Ganze lief in zwei Runden ab. Also auf diesem Bewerbungsschreiben stand dann drauf, dass man einen abgekürzten Lebenslauf einreichen muss und eben die Motivation, in die Jury reinzukommen. Das habe ich dann geschrieben, abgegeben und dann wurde ich in die nächste Runde weitergeleitet. Das war dann die zweite Runde. Da wurde man eingeladen in ein kleines Büro in Saarbrücken, wo Kurzfilme gezeigt wurden mit allen anderen Teilnehmenden. Und diese sollten wir dann interpretieren, auch nach Kameraführung, Schauspiel. Und genau, danach wurde dann eben mitgeteilt, ob man angenommen wurde oder nicht.
Okay, das klingt ja ganz spannend. Was waren denn dann letzten Endes auch deine Aufgaben? Also nach welchen Kriterien wurde zum Beispiel bewertet?
Unsere Aufgaben waren ganz grob, uns die 16 Hauptfilme anzugucken an 4 Tagen. Bewertet haben wir nach der Story, also der Geschichte und dem Inhalt der Filme, wie die Kameraführung war, wie die Schauspieler talentiert waren, ob sie gut geschauspielt haben. Und wir haben uns dann noch als zusätzliches Kriterium als Jugendjury genommen, wie sehr der Film sich mit der Jugend verknüpft, also inwieweit er uns berührt, inwieweit er uns etwas angeht.
Und was war dein absolutes Highlight während dieser Zeit?
Naja, erstmal war es toll, eine Woche nicht in die Schule zu müssen und generell auch, dass wir reservierte Plätze hatten und ernst genommen wurden. Bedeutet, man wurde behandelt wie jemand, der auch in der Erwachsenenjury drinne saß, und man wurde genauso von allen wichtigen Personen wahrgenommen. Das hat mir sehr gut gefallen.
Kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Kannst du uns denn vielleicht auch einen kleinen Blick hinter die Kulissen gewähren und uns, ich weiß nicht, vielleicht pikante oder lustige Details nennen?
Pikant habe ich jetzt nichts, aber einen kleinen Einblick ist natürlich möglich. Wir haben uns immer den Film angeschaut und danach sind wir im Sinister, ich weiß nicht, wer das Sinister kennt, in diesen kleinen Raum über den Rolltreppen gegangen. Dort haben wir uns dann beraten, aber auch halt oft sehr viel Quatsch gemacht oder uns Insider über die Filme ausgedacht, die wir dann beim nächsten Film ein bisschen verbreitet haben, genau.
Okay, und was hast du persönlich denn aus dieser Zeit mitgenommen?
Zum einen die Verantwortung, weil das schon etwas Besonderes war, dann auch bei der Ergebnispräsentation, also bei der Verkündung, wie wir unser Preisgeld verteilt haben. Also die Verantwortung, die dahinter gestanden hat, das Geld zu verteilen. Und zum anderen auch, dass Schule nicht immer alles ist und dass man sich immer für seine Interessen einsetzen sollte, auch wenn sie nicht gerade dem Bildungsweg entsprechen, der einem in der Schule eingebläut wird, sondern dass man auch außerschulisch sich immer engagieren soll und immer seinen Träumen folgen soll.
Dann bedanke ich mich auf jeden Fall ganz, ganz herzlich für die Beantwortung dieser paar Fragen. Und ja, vielen lieben Dank an dich, Maurice.
Gerne.
Das war doch auf jeden Fall schon mal ein spannender Start. Und des Weiteren darf ich Frau Böttger als Geschäftsführung und Festivalleitung hier bei mir begrüßen. Hallo Frau Böttger, schön, dass Sie sich heute für mich Zeit nehmen und ja, einfach um mehr über das Max-Ophüls-Festival ein bisschen zu berichten. Und wir fangen mal ganz entspannt und ganz vorne an. Und zwar erzählen Sie doch mal ein wenig von dem Festival an sich. Wie entstand dieses? Was ist die Idee dahinter? Und vor allem, was macht das Festival aus?
Viele, viele Fragen. Was ist das Festival? Also erstmal vielen Dank, dass ich da sein darf. Und auch ein Hallo an eine etwas ruhigere Zeit, weil natürlich jetzt im Sommer bei uns auch die Vorbereitungen losgehen. Wir sind das Nachwuchsfilmfestival für den deutschsprachigen Raum und das auch schon sehr lange Jahre. Wir gehen nämlich im nächsten Jahr in die 44. Ausgabe und wir präsentieren die jungen Arbeiten aus Deutschland, Österreich, Schweiz und Luxemburg und das durch alle Sparten. Also wir haben 4 Wettbewerbe, den Dokumentarfilmwettbewerb, Spielfilm. Wir haben einen Wettbewerb für mittellange Formate und einen für Kurzfilm. Wir zeigen aber auch in den Nebenreihen Kurzdokumentarfilme, Animationsfilme, also alles, was auch den jungen Filmnachwuchs interessiert und wo sie sich auch einfach gerne drin ausdrücken wollen. Wir sind tatsächlich dezidiert das einzige Festival im deutschsprachigen Raum, was sich nur mit dem Nachwuchs beschäftigt. Wir haben sehr tolle, renommierte Preise, geben Preisgeld in Höhe von 120.000 Euro raus, was natürlich jetzt auch gerade in Anbetracht der Pandemie super, super wichtig ist, dass der Nachwuchs weiterhin auch prämiert wird, damit wir natürlich auch weiterhin tolle neue Filme kriegen. Wir suchen das ganze Jahr über. Wir haben eine Mannschaft oder ein Team, was wirklich von 4 Personen bis 40, 50 und dann mal locker bis 180 Personen geht während so einer Festivalwoche. Wir sind immer im Januar, meistens die dritte Woche und dürfen Saarbrücken die Kinos bespielen oder auch, sag ich mal, ganz Saarbrücken bespielen. Aber auch seit 3, 4 Jahren sind wir jetzt dabei, auch im Saarland immer wieder mit Kinos zusammenzuarbeiten und auch Filme ins Saarland zu bringen.
Perfekt, das sind ja schon mal ganz viele Infos. Wie ist das Festival damals entstanden? Also wie kam es überhaupt dazu? Also was war für euch ausschlaggebend zu sagen, okay, das machen wir jetzt?
Also tatsächlich ist das Festival ja sogar älter als ich, das heißt, ich war noch nicht da. Aber der Gründungsmythos zeigt eigentlich ganz gut auf, dass man eine Retrospektive über Max Ophüls gemacht hat, weil Max Ophüls in Saarbrücken geboren ist, dann leider vor den Nazis fliehen musste und in Frankreich und gerade auch in den USA sehr, sehr tolle Filme gemacht hat. Und natürlich die Stadt sehr stolz ist, dass Wolfgang Staudte und Max Ophüls damals noch Oppenheimer hier geboren sind und aufgewachsen sind. Und die haben eine Retrospektive gezeigt und haben dann festgestellt, Anfang der 80er, dass sich eigentlich noch kein Festival in Deutschland wirklich mit dem Nachwuchs beschäftigt. Und das ist auch die Besonderheit, dieses Festival hat wirklich seit über 40 Jahren diesen Schwerpunkt, dass man halt sagt, man möchte wirklich Filme zeigen, die ein bisschen anders sind. Filme zeigen, die was sich trauen, die was ausprobieren, die auch vielleicht heiklere Themen haben. Und sie haben auch wirklich angefangen, im ja wirklich tiefsten Westdeutschland auch ganz viele DDR-Filme zu zeigen. Sie haben ganz viele Queer-Filme gezeigt und wollten einfach mal Filme zeigen, die man sonst so im Kino nicht sehen kann.
Okay, ganz spannend. Jetzt bin ich ganz ehrlich, ich bin keine Saarländerin. Wie kann ich mir denn als Nicht-Saarländerin den Ablauf des Festivals so vorstellen? Also findet das alles irgendwie an einem Tag statt? Darf ich mir selbst auch die Filme anschauen? Darf ich da auch irgendwie selbst mit abstimmen? Gibt es da auch eine richtige Preisverleihung, an der man auch teilnehmen kann? Und ja, wie läuft es denn so ab? Vor allem jetzt auch in Bezug auf vor Corona.
Also ich bin tatsächlich auch keine Saarländerin. Ich bin extra für den Job aus Berlin hergezogen. Ich bin gebürtige Berlinerin. Wir haben im Team eine gute Mischung aus beidem, weil auch einige aus dem Team gar nicht von Saarbrücken aus arbeiten, aber viele von Saarbrücken aus arbeiten. Das Festival ist eine Woche. Das heißt, wir gehen von Montag, geht's los mit der Festivaleröffnung, bis Sonntag zum Publikumssonntag. Unsere Preisverleihung ist samstags immer im E-Werk gewesen, also vor Pandemie. Und wir haben bis zu 45.000 Besucher wirklich in dieser Woche. Wir zeigen insgesamt so 160 Filme vor Pandemie. Wir haben so ungefähr 280 Vorführungen. Wir haben mehrere Kinos, die wir bespielen. Heißt, wir sind zum Beispiel im CineStar, wir sind im Filmhaus, wir sind im Kino 8,5, wir sind in der Kamera 2 seit diesem Jahr tatsächlich auch in der Passage und haben jetzt noch Buß, Saarlouis, St. Ingbert und Homburg dazugenommen. Für Mob of the Schnee heißt unser Projekt. Und wir haben vor allem die Filmteams vor Ort, was uns natürlich immer freut, dass sie auch so zahlreich kommen. Das heißt, auch für jede Filmvorführung gibt es ein Q&A, also ein Filmgespräch. Gespräch danach, wo man auch als Publikum Fragen stellen konnte. Wir haben einen großen Festivalclub, der heißt Olas Bistro, der läuft auch die ganze Woche über. Das ist quasi der Meeting Point und der Netzwerkplatz, wo halt viele SaarbrückerInnen, aber auch viele Filminteressierte und die ganzen Filmschaffenden natürlich auch einfach zusammenkommen können. Der macht meistens um 8 Uhr abends auf und geht bis 4, 5 Uhr morgens, wo man einfach auch sich austauschen kann über die Filme, wo man wirklich auch als Publikum, als Gast auch ins Gespräch kommen kann und auch die Filmteams ansprechen kann und auch mal den einen oder anderen Schauspieler im Lodas Bistro hat. Und wir achten extrem darauf, und das ist uns auch sehr, sehr wichtig, dass wir keine Barrieren haben und keinen VIP-Raum oder irgendwas, sondern uns ist es total wichtig, hier darf jeder alles. Man kann zur Eröffnung, man kann zur Preisverleihung, man kommt ins Lodas Bistro, man kann sich austauschen. Das genießen auch unsere Gäste tatsächlich von außerhalb hier. Wir sind über die ganze Stadt verteilt. Die ganze Stadt ist auch immer sehr, sehr cool und schmückt sich. Einmal ist sicherlich schon aufgefallen, dass es ganz viele blaue Gebäude gibt, die immer abends blau angestrahlt werden, dass das Rathaus zum Beispiel auch immer mega schön angestrahlt ist. Die letzten 2 Jahre haben wir auch beim HDI-Gebäude, wo der Kohab 66 drin ist, auch die Media Wall, wo immer so ein schönes Herz ist. Und die ganzen Einzelhändler zum Beispiel dekorieren noch ihre Schaufenster. Die Stadt heißt immer alle willkommen. Wir haben einige Externe, die auch da sind. Wir haben so 1200 FachbesucherInnen, die kommen für die Woche. Wir haben ein großes Industry-Programm, wo auch unsere ganzen Fachbesucher werden immer akkreditiert, so nennt man das, auch dann teilnehmen können. Da gibt es Panels, da gibt es aber auch Workshops, da gibt es auch mal Empfänge und Partys. Also ja, egal ob Saarländer, Nicht-SaarländerInnen, ob man aus Saarbrücken kommt oder nicht, ob man zugezogen ist. Man kann Tickets kaufen, man kann in jede Vorstellung gehen, man kann Premieren feiern, man kann mit den Filmteams feiern, man kann sie fragen, was man schon immer mal wissen wollte. Und man hat aber auch geführte Gespräche, auch Inhaltsgespräche, die von uns, von Kinomoderatorinnen geführt werden, damit wir einfach auch beleuchten können, was war denn der Grundgedanke auch des Filmemachers, diese Filme zu zeigen oder auch die Geschichte erzählen zu wollen und zum Teil auch wie. Also wir hatten ganz tolle Leute da, die irgendwie mit 16.000 Euro Budget einen Sci-Fi-Film gemacht haben, dem du nicht ansiehst, dass er nur 16.000 Euro hatte. Oder Filme, die innerhalb von einer Woche entstanden sind. Letztes Jahr gab es einen ganz tollen Film, ein Spielfilm, die haben 6 Wochen lang immer das Gegenteil von dem gemacht, was sie kollektiv vorher beschlossen hatten, weil sie die normale Sehgewohnheit nicht irgendwie bedienen wollten, haben immer gesagt, das ist Gegenteiltag. Das, was wir sagen, machen wir jetzt, machen wir genau das andere. Sowas ist natürlich total spannend, auch zu hören, was denken sich die Filmschaffenden auch hinter ihren Geschichten, warum möchten sie sie genau so erzählen, wie es auch bei den SchauspielerInnen, wir haben auch 2 sehr renommierte Nachwuchspreise, wo man wirklich mal reingucken kann, was in den letzten 40 Jahren alle großen SchauspielerInnen sind hier groß geworden, dass man auch einfach darüber reden kann, wie haben sie ihre Rolle interpretiert, was ist irgendwie das, was sie auch gecatcht hat an der Rolle und mit welchen Techniken sie arbeiten.
Da bekommt man ja als Zuschauer wirklich ganz schön viel geboten. Jetzt habe ich gerade eben schon mal ganz kurz rausgehört, dass die Aussteller bzw. die Händler in der Stadt auch schmücken. Hat das denn etwas mit der blauen Woche bzw. Stunde ursprünglich zu tun? Weil das ist ja auch ein Begriff, der in dem Kontext ganz oft fällt.
Ja, zum Glück fällt er mittlerweile, weil tatsächlich die blaue Woche gibt es erst seit 2 Jahren. Die haben wir aufgrund der Corona-Maßnahmen und der Pandemie entwickelt. Es gab früher eine blaue Stunde, hieß sie. Und das war immer der traditionelle Start des Vorverkaufes, so den 2. Samstag vor der Eröffnung, also meistens so der 1. Samstag oder der 2. Samstag im Januar, wenn quasi Jahreswechsel war, wurde früher zur blauen Stunde, jetzt war es immer samstags um 14 Uhr, der Vorverkauf traditionell gestartet. Und da wir das ja in der Pandemie nicht machen konnten, wir hatten Sauglück in der Pandemie, wir haben ja im Januar 2020 ganz normal stattfinden können. Die Pandemie ging offiziell dann am 13. März los. Da hatten wir quasi 21 unsere erste Ausgabe unter Pandemiebedingungen. Und da wussten wir ja auch, alle Geschäfte sind zu, es ist alles zu. Wir können keinen physischen Vorverkauf machen. Wie können wir denn aber Lust aufs Programm machen? Und dann haben wir die Blaue Woche entwickelt und haben es bewusst Blaue Woche genannt, weil wir haben 4 Wettbewerbe, wir haben eine Nebenreihe. Wir haben einen Tag uns genommen, um überhaupt auch erstmal darüber zu sprechen, wie läuft denn das dieses Jahr? Wo findet man uns denn? Was macht man? Und dann haben wir uns jeden Tag einen Wettbewerb bzw. eine Programmreihe vorgenommen, vorzustellen mit Filmausschnitten, mit den Kuratorinnen, die gemeinsam mit mir und mit Oliver Baumgarten, meinem künstlerischen Leiter, die Filme ausgewählt haben, dass wir auch einfach mal reden, warum haben wir denn diese Filme ausgewählt? Ausschnitte zeigen, um Lust zu machen aufs Programm. Das heißt, das Blaue und auch die blauen Herzen gibt es tatsächlich von Beginn an dieses Festivals. Aus der blauen Stunde ist aber jetzt dank der Pandemie die blaue Woche geworden. Und jetzt wollen wir für die nächste Ausgabe auch gucken, wie können wir die blaue Woche wieder zurückinterpretieren in ein Präsenzformat, dass natürlich auch die SaarbrückerInnen und Interessierten aus dem Saarland einfach ja, die Möglichkeit haben, von uns hautnah in live einmal das Programm vorgestellt zu bekommen.
Okay, super. Also habe ich jetzt im Prinzip rausgehört, dass diese blaue Woche sozusagen schon der erste Lösungsansatz war, um eben auch mit der Pandemie irgendwie umgehen zu können. Denn ja, die Eventbranche an sich war ja auch ziemlich stark davon betroffen und viele haben sich natürlich überlegt, was es für Alternativen geben könnte und eben dann Lösungen gesucht. Und deswegen jetzt auch mal noch allgemein. Letztes Jahr war ja komplett online bei euch. Wie kam es zu der Idee? Also war von Anfang an auch klar, wir machen das auf jeden Fall online, das findet statt? Oder war das dann irgendwann innerhalb von Gesprächen entstanden, diese Idee, dass man wirklich alles online macht? Und was hat es dann auch letzten Endes so für euch bedeutet?
Also tatsächlich war das nicht von vornherein klar, denn ich glaube, es ging allen so, dass wir natürlich zwischen März bis Mai, Juni 2020 alle gehofft haben, dass es ganz schnell wieder vorbeigeht, bis dann irgendwann, glaube ich, alle von uns realisiert haben, okay, das so schnell geht das nicht weg. Und dann ging es tatsächlich eher los. Im Sommer 2020 haben wir uns erstmal Szenarien überhaupt auch überlegt. Wir haben Planspiele gespielt. Was ist es, wenn wir mit 50 Leuten in einen Raum dürfen? Was wäre, wenn wir mit 100 dürfen, mit 200, mit 500 Leuten? Und haben tatsächlich aber als Ausgangsvoraussetzung erstmal 2020 das Festival geplant, wie wir es getan hätten, würde es kein Corona geben, damit wir was haben, woran wir arbeiten können und streichen können oder überlegen können, okay, geht nicht mehr physisch, wie machen wir es denn dann? Dann haben wir 5 Szenarien entwickelt über den Herbst mit unterschiedlichen Größen und eben auch damals noch mit der unwahrscheinlichen Idee, falls wir doch komplett online gehen müssen, wie machen wir es denn? Und dann gab es tatsächlich immer wieder Gespräche und im Oktober ein finales Gespräch mit sämtlichen Pandemie-Virologen, Expertinnen der Stadt und des Landes und des Regionalverbandes, in denen sie uns ganz klar gesagt haben, dass der Lockdown light ein Lockdown wird und sie uns leider auch skizziert haben, dass bis Mai nächsten Jahres keine Kulturveranstaltungen stattfinden werden. Da haben wir dann mal ganz kurz Luft geholt und waren ein bisschen platt und wollten es erst nicht wahrhaben und haben dann gesagt, gut, wenn es jetzt nicht anders geht, dann nehmen wir unsere ganze Energie, die wir haben und den Elan, dass wir nämlich etwas machen wollen und das von vornherein klar war, abgesagt und verschoben wird nicht, haben wir uns Ende Oktober entschieden, dieses Festival komplett online zu machen. Und dann haben wir uns mit dem Team, mit unserem Team hingesetzt und haben gesagt, okay, jetzt organisieren wir halt, wenn man gelinde sagt, den Shit aus einem Online-Festival und haben uns überlegt, was sind denn auch die Erfahrungen von den Kolleginnen, was sind die Wünsche und die Bedürfnisse der Filmschaffenden und sind dann zu unserem Konzept gekommen, zu sagen, wir machen eine eigene Streaming-Plattform, wir machen eben Gesprächsformate, die auch ein bisschen interaktiver sein sollen, wir wollen Live-Q&As über Zoom anbieten. Deswegen ist der Festivalfunk entstanden, einfach eine Fernsehsendung gemeinsam mit dem SR haben, was durch diese Woche führt. Und wir wollen vor allem, dass die Filmteams und das Publikum in einen Dialog treten können, auch wenn der Dialog nicht so direkt war, wie es natürlich bei Präsenz ist. Und dann haben wir tatsächlich losgelegt, sind losgelaufen und haben sehr, sehr viel organisiert, um einfach allen das Gefühl zu geben, dass es eine Festivalwoche ist, auch wenn sie online ist. Und da können wir mit Stolz sagen, das haben wir tatsächlich geschafft. Denn sowohl das Publikum war hellauf begeistert, dass sie eben diese Woche auch was erleben konnten, auch wenn es vom heimischen Sofa war. Da war das Sofa aber noch spannend, weil das war noch der erste Pandemiewinter. Und die Filmteams hatten uns schon vorm Festival gesagt, es fühlt sich an wie ein Festival und nicht wie ein Ersatz. Und das war natürlich für uns super. Und die Blaue Woche ist genau daraus entstanden. Wir konnten damit sagen, warum wir die Filme ausgewählt haben. Wir konnten die Filme bewerben und wir konnten neugierig machen. Und wir konnten vor allem auch eine Woche vor Festival sagen, wir finden nächste Woche statt. Denn die Herausforderung war ja auch, du kannst so viel planen, wie du möchtest. Du musst es natürlich auch dann kundtun und ein gutes Marketing und eine gute Werbung machen, damit die Leute natürlich auch die Woche, die Festivalwoche nutzen, um es zu sehen.
Und wenn ich das jetzt gerade alles so höre, würde ich einfach mal in den Raum werfen, es war mehr Aufwand, das online zu planen als offline, oder?
Absolut, absolut, weil natürlich auch du in die Glaskugel rein organisiert hast. Du hattest halt ein Bauchgefühl. Keiner hatte eine Ahnung, wie man das macht. Keiner wusste, ob es angenommen wird. Also ich nenne uns gerne aus dem ersten Jahr das One-Hit-Wonder-Festival, weil wir Hammerzahlen hatten, wirklich Hammerzahlen. Wir hatten eigentlich fast die gleichen Zahlen online, wie wir sie auch in live hatten. Und wir hatten einfach sehr, sehr viel Interaktion, die auch über Social Media stattgefunden hat, wo auch viel Reaktionen wirklich kamen. Und auch die Branche meinte, die Sichtbarkeit der Nachwuchsleute war gegeben, was für uns natürlich auch sehr wichtig ist. Wir sind ein sehr wichtiges Branchenfestival und ein wichtiges Publikumsfestival. Bedeutet, wir legen schon die Wege und Möglichkeiten den Nachwuchsschaffenden hin, damit sie in diese Branche kommen, damit sie Fuß fassen, damit sie neue Projekte finanziert bekommen. Und das ist uns trotz Pandemie gelungen. Wir haben zum Beispiel auch Pakete verschickt mit, wir haben uns auch ganz klar zum Beispiel entschieden, das Magazin zu drucken, weil wir meinten, man möchte was Haptisches in der Hand haben, man möchte irgendwie durchblättern. Und wir wollten auch, dass du in 10 Jahren, das war immer so ein bisschen unsere Referenz, wir wollten immer sagen, in 10 Jahren, wenn du dir rückblickend beim 50. Ophüls anguckst, möchten wir nicht, dass die 2 Pandemiejahre nicht dokumentiert sind. Deswegen, wir haben Online-Fotos, Fotoshootings gemacht, aber wir haben Fotoshootings gemacht, wie wir sie sonst hier auch gemacht hätten. Wir haben Premierenfeiern gehabt, wir haben wirklich geguckt, das Magazin zu drucken und so weiter, damit auch klar ist, für die Nachwelt und für die Zukunft ist halt was da. Aber es war natürlich viel anstrengender, weil natürlich dazu auch noch kommt, dass du dann ein Konzept haben musstest, wie zur Hölle arbeiten alle remote und trotzdem miteinander als Gemeinschaft, weil im ersten Lockdown durfte keiner ins Büro. Das heißt, ich habe die Hälfte meines Teams seit zum Teil 2 Jahren nicht live gesehen, weil wir halt auch hier Bürogruppen hatten. Also hier durften 4 Leute, also wir sitzen gerade bei uns im Büro, wir haben so 30 Arbeitsplätze, wir durften so 4 davon besetzen im Wechsel. Wir hatten ganz lange auch nicht gewusst, ob wir den Festivalfunk überhaupt aufzeichnen dürfen, weil wir immerhin 2, 3 Moderatorinnen vom SR und von uns in einen Raum, in eine Kulisse gesetzt haben. Wir haben einen Studiobau komplett gemacht für ein Fernsehstudio und haben halt alle unsere Leute dazugeschaltet. Und das war eine ganz tolle Sache, aber das war eine Riesengratwanderung bis eine Woche, bevor wir drehen konnten, ob wir es durften oder nicht. Und da gab es auch noch keine Schnelltests. Da gab es nur PCR-Tests, da gab es keine Impfung und nichts. War anstrengend, aber es hat irgendwie auch einen Heidenspaß gemacht, weil wir gesehen haben, wie gut es angenommen wurde. Und weil man eben auch immer, das ist bei Festivals immer so, es ist Saisonarbeit, du arbeitest 1 Jahr lang und musst eine Punktlandung innerhalb von einer Woche hinlegen. Die muss gut laufen. Und das hat auch beim Online sehr gut funktioniert, dass du dir aber auch angucken kannst, wofür habe ich eigentlich das ganze Jahr gearbeitet.
Das stimmt auf jeden Fall. Und gibt es allgemein auch klar festzustellende Vorteile dieses virtuellen Angebotes?
Vorteile. Ich versuche immer nicht mit Bewertungen zu arbeiten, weil ich glaube, originär ist einfach ganz klar, Filmfestivals gehören in die Präsenz. Es gehört nicht ins Online. Wir haben jetzt im 2. Jahr ja eine Hybridausgabe gemacht. Heißt, wir hatten Kinobetrieb und wir hatten Onlinebetrieb. Fürs nächste Jahr werden wir auch in Teilen dabei bleiben, dass wir sagen, ein Online gehört in Teilen zu uns dazu, aber immer untergeordnet und ist nicht das, was originär ein Filmfestival ist. Ein Filmfestival ist, dass du dich kennenlernst, dass du dich austauschst über die Filme, dass du zusammenkommst und dass du auch gemeinschaftlich im Kino sitzt und auch abschaltest und dich wirklich in diese Welt reinsaugen lässt, die dir dort auf der Leinwand gezeigt wird. Und da finden wir auch sehr schön, dass man in den letzten 2 Jahren sehr gut gesehen hat, man kann vieles online auch machen, aber man kann es nicht ersetzen. Und wir nehmen natürlich einige Erfahrungen und Vorteile aus den 2 Jahren auch mit. Das heißt natürlich, dieses ganze Know-how, was wir uns jetzt aufgebaut haben zum Thema Streaming, nehmen wir mit. Also ja, es wird auch ein Angebot geben, Filme streamen zu können. Wir werden aber zum Beispiel in der Werbung und im Marketing immer wieder darauf hinweisen, dass man was verpasst, wenn man nicht vorbeikommt. Und wir aber auch sagen, wir möchten niemandem vorschreiben, wie er die Filme zu sehen hat. Wir freuen uns über jeden, der kommt, weil man eben auch einen Zusatz und einen Mehrwert hat, wenn man live dabei ist. Ich möchte aber auch niemandem verweigern, Filme gucken zu können, wenn mir jemand sagt, er kann 3-mal ins Kino kommen und guckt dann noch den Rest online. Warum denn nicht? Das finde ich einfach sehr schön und dass man auch Möglichkeiten hat, in der Branche zum Beispiel auch in unserem Industry-Programm Leute auch mal dazu zu holen, sie interviewen zu können über ihre Arbeit, die jetzt gerade in, weiß ich nicht, Asien oder in Amerika sitzen und dort drehen, ist für uns auch ein Vorteil. Es muss halt eine gute Mischung sein und da würde ich sagen, unsere Mischung ist 70-80% Präsenz und 20-30% online.
Dann schon mal danke für die ganzen Ausführungen. Jetzt zuletzt noch ein paar persönliche Fragen. Und zwar, was war bzw. ist das absolute Highlight bisher in den letzten Jahren für Sie gewesen?
Tatsächlich die Jubiläumsausgabe, unsere 40. Ausgabe, hatten wir, weil tatsächlich mein künstlerischer Leiter ist, hatte dieses Jahr sein letztes Jahr. Deswegen haben wir auch tatsächlich sehr uns mit dieser Frage auch schon beschäftigt, was eigentlich unsere Highlights waren. Und das Jubiläum war auf jeden Fall ein Highlight, weil wir jetzt einfach zeigen konnten und weil uns auch die Filmschaffenden und das Publikum zurückgemeldet hat, dass seit 40 Jahren dieses Festival wirklich einen sehr tollen Mehrwert hat und einen sehr großen Impact hat auf sehr viele Leute. Ich glaube, das Highlight ist, wenn man innerhalb von 3 Monaten mal eben eine Streaming-Plattform mitprogrammiert und hochzieht, das ist ein Highlight. Es ist ein Highlight, wenn man dieses Jahr im Januar bei einer Inzidenz von 1800 es trotzdem schafft, im Kino ein Festival zu machen, wenn man auch den Filmteams dieses Leuchten in den Augen wieder sieht, wenn sie vorbeikommen und wenn sie mit dem Publikum da sind, wenn das Publikum auf dich in den Kinogängen zukommt und dir gerade erzählt, was sie gesehen haben und wie toll es nicht ist. Das sind Highlights, wo man einfach weiß, warum man diesen Beruf mit Leidenschaft macht, warum es aber trotzdem auch wirklich ein Beruf ist, was, glaube ich, auch sehr wichtig ist, zu sehen, dass Kultur nicht nur ein Hobby ist, was man nebenbei bearbeitet, sondern dass man da schon hart auch ein Jahr für arbeitet und dann aber auch den Reward kriegt in der Januarwoche.
Ist irgendetwas richtig Amüsantes oder Unvergessliches so passiert während des Festivals? Also irgendwie so ein ganz kleiner Blick hinter die Kulissen?
Gibt's immer. Also es gibt immer Sachen, wo man denkt, ernsthaft, das passiert jetzt. Wir hatten zum Beispiel mal am ersten Festivaltag einen Wasserrohrbruch im größten Kinosaal. Interessant, man lernt dann damit umzugehen. Aber es gibt auch schöne Momente, wo man weiß, zum Beispiel Rosa von Braunheim hat bei uns 2020 den Ehrenpreis bekommen und hat mir ein Maskottchen, was jetzt in meinem Büro steht, geschenkt, nämlich ein rosa Schweinchen mit goldenen Ohren, was einem immer gute Laune macht, wenn man es anguckt. Wenn man nämlich schlechte Laune hat oder denkt, das passiert gerade auch noch, guckt man dieses Schwein an und weiß, okay, da hat jemand sich sehr wohl gefühlt in diesem Festival und hat einem quasi auch einen kleinen Award mit gebracht, wenn man halt vor allem auch ja, es wirklich schafft, dass andere neue Filmprojekte entstehen, dass du halt wirklich siehst, wie Karrieren auch starten. Das sind Sachen, die wirklich einen sehr stolz machen und wo man sehr, sehr stolz ja, zurückblickt und einfach sagt, das war's wert, dafür macht man das.
Ja, das ist schön zu hören. Und jetzt noch als allerletzte Frage, warum muss man sich denn das Festival unbedingt anschauen? So ein kleiner Appell an die Zuhörer.
Man muss sich das Festival einfach, nee, man muss gar nichts. Man sollte es sich einfach mal angucken. Man sollte offen sein, sich einfach mal reinsaugen zu lassen in so eine Festivalwoche, weil es ist in Teilen wirklich eine andere Welt. Man lebt, man taucht einfach ein in andere Geschichten, man taucht ein in andere Welten. Man hat Möglichkeiten, auf dem Ofütz wirklich viele Geschichten reinzugucken, gerade auch in die Kurzfilme und in die mittellangen, wo man irgendwie 3-4 Themen einfach in 2 Stunden verhandeln kann, wo man Inspirationen bekommen kann, wo man diskutieren kann, wo man neue Leute trifft, wo man auch einfach mal feiern kann, wo man Spaß haben kann und wo man einfach ja, die Welt mal kurz ausblenden darf, ohne die Welt zu vergessen, weil man so viel neuen Input bekommt, dass man einfach viel wieder über die Welt nachdenkt.
Dann würde ich wirklich sagen, ich bedanke mich für die ganzen Auskünfte, die Sie mir da gerade in den letzten 20 Minuten gegeben haben. Und ja, freut mich wirklich sehr, so viel über das Max Ophüls Festival erfahren zu haben. Und dann würde ich sagen, ja, wünsche ich ganz viel Erfolg noch in der Planung bis zum nächsten Jahr. Und wer weiß, vielleicht sieht man sich ja da nochmal.
Sehr, sehr gerne. Also ich kann nur eine herzliche Einladung für Januar aussprechen. Wir sind vom 23. bis 29. Januar, Montag bis Sonntag, und zeigen ganz viele tolle neue Nachwuchsprojekte.
Das war doch auf jeden Fall schon mal ein großartiger Start unserer zweiteiligen Serie über das Max Ophüls Filmfestival. Im nächsten Teil begrüße ich Simon Schneider als einer der Gewinner aus dem diesjährigen Festival. Ich hoffe, ihr schaltet dann auch nochmal ein. Ich kann jetzt schon sagen, das Gespräch war wirklich sehr, sehr, sehr spannend. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
HTW Campus Life.